Bist du VDI-Mitglied und hast dir schon einen Zugang für die VDI Nachrichten Plus gesichert? Auf vdi-nachrichten.com findest du täglich aktuelle Plus-Nachrichten und ausführliche Artikel mit detaillierten Hintergrundinformationen, multimedialen Inhalten sowie spektakulären Bildstrecken. Stopp, du bist noch kein VDI-Mitglied? Dann haben wir hier etwas für dich. Für unsere Hörerinnen und Hörer bieten wir eine dreimonatige kostenlose Probemitgliedschaft an. Den Link dazu und weitere Informationen zu den VDI Nachrichten Plus findest du wie immer in den Shownotes zur Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir widmen uns heute der Female Career und dem Umstand, dass Frauen immer noch weniger in Führungspositionen vertreten sind als Männer. Warum das so ist und wie das Career Center der RWTH Aachen in dieser Hinsicht aktiv ist, besprechen wir heute mit unseren Gästen Anja Robert und Bianca Lenz. Anja Robert ist bereits ein bekannter Gast in unserem Podcast. In Folge 102 gibt sie nämlich Einblicke in den Berufsstart nach der Uni, was Absolventen und Absolventinnen wirklich wollen und warum Plan B oft besser ist. Also gerne da auch schon mal reinhören. Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes.
Genau. Anja Robert koordiniert an der RWTH Aachen das Career Center und leistet Career- und Bewerbungsberatung. Unser zweiter Gast, die Bianca Lenz, ist Koordinatorin von Femtech im Career Center. Und übrigens noch ein Hinweis: Frauen sind sowohl an der RWTH Aachen als auch im VDI vielfältiger als ein biologisches Geschlecht. Wir verstehen unter Frauen alle, die sich als weiblich identifizieren. Und Genau. Jetzt kommt die erste Frage. Bevor wir ins Thema einsteigen, wollen wir natürlich gerne wissen, was das Career Center in Aachen genau ist und natürlich inwiefern sich an die weiblichen Studierenden und wie es sich an die weiblichen Studierenden und Absolventinnen richtet.
Genau, vielen Dank erstmal mal für die Einladung. Richtig, mein Name Anja Robert und ich bin zuständig für das Career Center. Das Career Center an der RWTH ist eine zentrale Drehscheibe, sagen wir immer. Unser Auftrag ist ganz klar: Wir sind die Schnittstelle zwischen den Studierenden und dem Arbeitsmarkt. Und da machen wir vielfältige Angebote, unter anderem Skilltrainings, Bewerbungsberatung, Bewerbungstrainings. Wir bereiten auf Assessment Center vor, auf Vorstellungsgespräche und so weiter. Wir bieten aber auch viele Kontaktflächen zu Unternehmen. Wir haben Career Days, wir haben Role Model Vorträge, wir haben kleinere Unternehmenspräsentationen, wir haben eine Matching-Plattform und vieles mehr. Das Thema Female Career hat mich eigentlich von vornherein schon immer wieder bewegt. Ich mache das jetzt seit ungefähr 15 Jahren an der RWTH. Und natürlich ist das Thema Frauen in Karrieren, Frauen in verantwortungsvolle Positionen zu bringen, gerade in den technischen Fächern immer ein großes Thema. Wir haben da grundsätzlich immer mit sehr, sehr niedrigen Frauenquoten in den Studiengängen zu kämpfen. Bei uns zum Beispiel klassisch im Maschinenbau, da haben wir eine Frauenquote von 15%. Wir arbeiten da hart dran, aber es werden leider einfach nicht mehr. Und wir haben uns immer überlegt, was können wir denn eigentlich tun? Gar nicht so sehr, um die Frauen ausdrücklich zu fördern, das wollen die jungen Frauen meistens gar nicht, sondern um einfach insgesamt auch da unserem Auftrag gerecht zu werden, nämlich wie können wir Karrieren befähigen, wie können wir Steigbügel bieten, wie können wir da die Übergänge einfacher machen. Und wir haben uns dann die Mühe gemacht und mal so auf Karrierefaktoren geschaut, also was macht eigentlich aus, dass Frauen und Männer unterschiedlich in diesen Themen agieren. Und haben dann so ein paar Themen verifiziert, unter anderem klassische Skills, also Netzwerken, Präsentationen. Auch dieses Thema, wie bin ich und wie positioniere ich mich damit eigentlich in meinem Interesse im Arbeitsmarkt. Und da haben wir dann uns überlegt, okay, wir wollen nicht nur Frauen fördern, sondern wir wollen wirklich in diesen Themen die Geschlechter getrennt voneinander mal beschulen und machen damit eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen. Das heißt, wir bieten halt Seminare nur für Frauen an, zum Beispiel in Themen wie Stil und Standing, Präsentationstechniken, Role Models und so weiter, aber auch manche Themen nur für Männer und machen damit eigentlich wirklich ganz gute Erfahrungen, weil es einfach sinnvoll ist, manchmal sozusagen geschlechtsneutral einfach mal miteinander zu reden und in manchen Themen aktiv zu werden.
Mhm, gut. Und wie bindet sich das Femtech da jetzt genau ein?
Ja, Also vielleicht ganz kurz zu meiner Person, Bianca Lenz. Ich bin seit 5 Jahren an der RWTH. Ich habe einen HR-Hintergrund und ich mache an der RWTH im Career Center bei der Anja Robert den Schwerpunkt Female Career. Mhm. Das bedeutet, dass ich Veranstaltungen koordiniere, moderiere, auch selber halte für die Zielgruppe der weiblichen Studierenden. Mhm. Und ein Teil davon ist auch Femtech. Das ist ein Förderprogramm für Studentinnen. Da bin ich die Koordinatorin der RWTH. Das ist ein Programm, das richtet sich an Masterstudentinnen in MINT-Studiengängen. Und dieses Programm, das Femtech Career Building Programm, hat das Ziel, Frauen schon während des Studiums, studienbegleitend also, auf verantwortungsvolle Positionen in Wirtschaft und Wissenschaft vorzubereiten.
Jetzt frage ich mal ganz allgemein, was sind denn die Erfolgs- und was sind denn die Hemmfaktoren für den Karriereweg von Frauen? Das könnt ihr sicherlich irgendwie vielleicht auch beide beantworten.
Genau, also wenn ich da vielleicht mal anfangen darf, man hört ja immer dieses Thema gläserne Decke. Und das ist tatsächlich auch so was, das merken wir auch ganz deutlich. Also, wenn man mal so ein paar Statistiken bemüht, ne? Wir haben wesentlich mehr Frauen mit hohen Schulabschlüssen als Männer statistisch betrachtet. Dann haben wir schon das erste Dilemma, ne? Nur 15% bei uns der Studierenden im Maschinenbau sind zum Beispiel Frauen. Wir haben in manchen Themen viel mehr Frauen als Männer, auch in technischen Disziplinen. Das heißt dann aber anders, zum Beispiel Umweltingenieurwesen oder sowas. Hemmfaktoren, Erfolgsfaktoren. Ich glaube, da sind wir in Deutschland einfach grundsätzlich noch so ein bisschen hinter der Wirklichkeit hinterher. Wenn man sich das mal so anguckt, Hemmfaktoren, Erfolgsfaktoren, das fällt zum Beispiel schon bei Titel von Studiengängen an. Was ich gerade schon gesagt habe, Frauen entscheiden sich mehr für Titel, die globaler sind, die weicher sind, die nicht so sehr auf diesen tradierten Begriffen aufbauen. Wir haben zum Beispiel bei uns, ich hatte gerade schon gesagt, Umweltingenieurwissenschaften, da haben wir einen erfreulich hohen Frauenanteil, obwohl auch da natürlich technische Sachen im Vordergrund stehen. Anders zum Beispiel im Maschinenbau. Im Maschinenbau merken wir auch, dass in den gefühlt weicheren Aspekten des Maschinenbaus, zum Beispiel Textiltechnik, auch da der Frauenanteil höher ist als in den vermeintlich harten Maschinenbauthemen, wie zum Beispiel Konstruktionstechnik. Da kippt es wieder. Also ich glaube zum Beispiel, ein Hemmfaktor ist schlicht und ergreifend das Wording. Wenn wir dann mal weiter durch die Karriere gucken, ich glaube auch da ist wirklich ganz, ganz häufig nach wie vor dieses Thema Familienverantwortung. Wie wird das eigentlich verteilt? Weil wenn man sich Statistiken anschaut, spätestens dann brechen Karrieren auseinander. Bis dahin sind Karrieren immer noch relativ gleichberechtigt. Ne? Frauen und Männer häufig, und das ist ja auch Statistik, inzwischen haben wir akademische Ehepaare. Wir haben nicht mehr den Akademiker, der die Sekretärin heiratet, oder den Chefarzt, der die Arzthelferin, sondern wir haben akademische Eltern im Prinzip gleichberechtigt. Und dann bricht es spätestens in diesen Verteilung der Erziehungsverantwortung auseinander. Auch da ist, glaube ich, ein Riesenbaustein in Deutschland, was Kinderbetreuung angeht, was auch normale Verteilung von Elternzeiten, ne? Männer nehmen nach wie vor statistisch betrachtet nur 3,7 Monate, Frauen 14,5 Monate. Da fällt es auseinander und das ist total schade. Was wir auch merken ganz persönlich, und Bianca, da kannst du wahrscheinlich gleich aus deiner Erfahrung noch viel mehr zu sagen, Frauen haben auch einen anderen Bedarf, was Karriere angeht. Die wollen nicht nur Ellenbogen, die wollen nicht nur kämpfen, um die nächste Stufe zu nehmen. Frauen wollen genau wie Männer was bewegen, wollen das aber auf eine andere Art und Weise tun. Ich glaube, das spiegelt sich vielleicht auch bei dir, Bianca, bei deinen Femtech-Kontakten. Vielleicht kannst du da aus der Praxis auch gerne was zu sagen.
Ja, sehr gerne. Vielleicht noch einmal zurück zum Thema Vereinbarkeit. Das ist so ein vielschichtiges Thema. Also da ist die Politik gefordert, da sind die Strukturen in den Unternehmen gefordert. Da wirken ganz stark noch alte Rollenbilder. Da gibt es wirklich viel zu tun. Und es ist ganz klar, was uns helfen würde, ist mehr Männer in Elternzeit. Das sehen wir, wenn wir nach Schweden blicken. Und da führt aber dieser Gender Pay Gap wieder mit rein, weil den gibt es leider in Deutschland noch. Und wenn wenn das Thema Vereinbarkeit ansteht und das Paar überlegt sich, wer geht wie lange in Elternzeit, da wirkt sowieso der Gender Pay Gap. Und dann ist es ja auch von dem Elterngeld so geregelt, dass sich das bemisst nach den letzten 6 Monaten Einkommen. Und wenn die Männer dann mehr verdient haben, einerseits aufgrund des Gender Pay Gaps, andererseits aber auch, weil sie in ihrer Karriere vielleicht ein bisschen weiter sind, weil sie älter als die Frauen sind, dann stehen Entscheidungen an, wer geht wie lange in Elternzeit, und dann ist es manchmal schlichtweg auch einfach aus finanziellen Gründen die Tatsache, dass die Frauen länger in Elternzeit gehen. Und da muss sich ganz dringend was ändern.
Mhm. Mhm. Ja, jetzt will ja auch schon das Stichwort Skandinavien und dass da halt sehr viele Modelle gibt, wo es sozusagen besser läuft als hier. Was meint ihr denn? Kann man das irgendwie auch mehr auf uns übertragen, oder was müsste passieren, damit wir quasi auch mal so ein Modell irgendwie leben, außer jetzt natürlich anderen politischen Entscheidungen vielleicht auch oder Anreizen. Aber ja, habt ihr da irgendwie eine Antwort drauf, wie man vielleicht so ein Modell hier doch besser leben könnte?
Ja, also ich glaube, das ist
relativ.
Ja, genau. Ja, wir nicken alle. Ja.
Genau. Und da versuchen wir bei allem, was wir an der RWTH tun, tatsächlich auch beiden Geschlechtern den Rücken zu stärken. Ne? Mhm. Also wirklich auch zusammen in die Verantwortung zu gehen. Ne? Die lernen sich im Studium kennen, sind beides Maschinenbauer zum Beispiel.
Ja.
Dann wirklich auch von vornherein gemeinsam in der Verantwortung zu bleiben, ne? Das partnerschaftlich auch miteinander zu besprechen. Ne? Wann geht wer in welche Position? Also da versuchen wir zum Beispiel auch über Angebote bei uns im Career Center auch ganz deutlich darauf hinzuwirken, dass das auch eine partnerschaftliche Entscheidung ist, wie man Karrieren miteinander verhandelt. Wir arbeiten da auch sehr stark mit Role Models, da kann Bianca gleich sicherlich noch was zu sagen. Was ich aber auch wichtig finde, und gerade weil es ein Podcast des VDI ist, ein starker Verband von Unternehmen, ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn wir in Deutschland da eine Wende hinkriegen wollen, ist tatsächlich das Thema zum Beispiel auch Teilzeitmodelle in Führungspositionen. Mhm. Weil Frauen spätestens dann aussteigen, und es sollte in Deutschland auch normaler werden, dass ich auch, wenn ich Führungsposition bin, sowohl als Mann als auch als Frau, auch da Teilzeit arbeiten kann. Da muss man nur hier von Aachen aus 5 Kilometer über die Grenze gucken. Da ist es ziemlich normal, dass beide auf 80% runtergehen und dann gleichberechtigt sich um Erziehungsverantwortung, aber auch Karrieren kümmern kann. Also ich glaube, da ist viel in Bewegung gekommen, jetzt auch durch Corona, mit Homeoffice, mit neuen Arbeitszeitmodellen. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir in Deutschland auf diesem Weg bleiben. Weil ich glaube, das ist schon eine große Lösung wirklich für dieses Thema.
Es ist ja auch so, dass dieses Thema auch immer wieder in den Medien vorkommt und da auch ein Druck erzeugt wird, habe ich so den Eindruck. Ne?
Da ja, das
schon
stimmt.
Noch einiges an Mindset, was da geändert werden muss in vielen Unternehmen, was Führungspositionen für Frauen angeht oder überhaupt Karriere und Familie. Ja,
definitiv.
Genau. Und wenn ich da vielleicht auch noch mal was zu sagen darf, was wir so wahrnehmen, was da an junger Generation nachkommt. Also wir merken ganz deutlich bei uns an der Uni in den Beratungsgesprächen, die wir haben mit den Frauen, aber auch mit den Männern, die haben da auch Lust zu. Ja, also die haben Lust auf berufliche Verantwortung, die haben aber auch Lust auf Verantwortung für ihr eigenes Leben. Also ich glaube, Unternehmen tun sich auch einen Gefallen damit, wenn sie dieser Generation zuhören, weil die wollen was. Also die wollen auch beruflich was. Das ist keine schlappe Generation, die nur auf Freizeit achtet. Aber die wollen halt auch ein komplettes Leben. Und dazu gehört bei denen zum Glück auch das Thema Familie, das Thema eigene Lebenshoheit auch ein Stück weit behalten.
Ja, das sehe ich auch ganz stark. Auch, dass die Männer gerne mehr in die Verantwortung für die Familie wollen, die jungen Väter, die jetzt ranwachsen. Und da sind auch die Unternehmen gefordert, dass sie nicht den Männern zähneknirschend nur 2 Monate Elternzeit einräumen, sondern dass da Modelle geschaffen werden, dass auch die Männer über längere Zeiträume in Elternzeit gehen können, ohne dass das mit Imageverlust verbunden ist oder mit Karriereeinbrüchen.
Ja, absolut.
Also wirklich auch im Sinne... ich kann die Unternehmen da nur zu aufrufen, weil auch im Sinne eines Retention Managements, weil wenn wir jetzt sehen, was für ein Fachkräftemangel da auf uns zukommt, da gibt es eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als gute, familienfreundliche Lösungen zu schaffen.
Und vielleicht werden wir auch schnell merken, was uns da bisher verloren gegangen ist an Expertise bei Frauen, weil sie eben vorher gar nicht in diese Position gekommen sind. Ja.
Absolut.
Ja. Ja. Jetzt war öfter viel der Begriff Role Model. Klar weiß man, was ein Role Model ist, aber was ist denn bei euch ein Role Model?
Soll ich, Anja, oder möchtest du?
Sehr gerne.
Ihr könnt auch beide.
Also, ja, entstanden ist das Ganze nämlich durch Anja. Ich habe mich da so ein bisschen in ein gemachtes Nest gesetzt, weil sie hat das dieses Konzept entworfen. Und zwar laden wir da erfolgreiche, berufstätige Frauen zu uns ein. Jetzt die letzten Jahre war das Ganze immer online. Und die berichten aus ihren Karrieren an Studentinnen. Also das ist eine reine Frauenveranstaltung. Bei diesen Veranstaltungen entsteht immer eine ganz tolle Atmosphäre, weil man richtig merkt, dass die erfolgreichen Frauen Lust haben, den Studentinnen von ihren Karrieren zu erzählen, und die sind da auch sehr ehrlich. Also die sagen nicht nur, was gut geklappt hat, sondern auch, wo es mal schwierig war, die geben gerne Tipps, und die Studentinnen, die saugen das alle sehr auf und stellen auch wirklich tolle Fragen. Und da haben wir eine ganze Bandbreite, also von Abteilungsleiterinnen aus dem klassischen Maschinenbau über Partnerinnen im Consulting-Bereich oder auch Professorinnen. Wir beleuchten auch die wissenschaftliche Karriere. Wir wollen einfach den Studentinnen zeigen, ja, es gibt diese erfolgreichen Frauen auch in den männerdominierten Bereichen. Hier sind sie, es ist möglich.
Mhm. Ja, schönes Modell. Genau, was daran ganz schön ist, das ist echt so mutmachend. Ich erinnere mich so an einen Role Model Talk zum Beispiel, weil was tatsächlich die jungen Frauen ja immer umtreibt, kann ich denn überhaupt Karriere machen, wenn ich mir doch auch Kinder wünsche? Und ich weiß noch, eine erfolgreiche Männerin hat mal gesagt, irgendwie auch auf die Frage von einer Studentin so, ja, wann ist denn der perfekte Zeitpunkt zum Kinderkriegen? Und da hat die Frau ganz offen gesagt, ganz ehrlich, immer oder nie. Und da hatte ich so das Gefühl, irgendwie, boah, da geht bei den Studentinnen nochmal so der Blick auf, ne? Dass es halt auch so ist und dass man es auch leben darf und dass man trotzdem weitergehen darf. Eine ganz wichtige Botschaft bei diesen Role Models ist aber auch immer wirklich dieses Thema Verantwortung, was bei den Studentinnen, glaube ich, auch ganz gut ankommt. Da merkt man immer, der Rücken wird so ein bisschen gerader, ne? Dass man diese Verantwortung auch einfordern darf, ne? Bei den Unternehmen, bei den Partnern, ne? Dass man auch sagen darf, hey, ich will beides, ja, und ich bin bereit, das und das dafür zu geben. Ich bin auch bereit, mir dafür Unterstützung von außen zu holen, wie Kinderfrau, Putzfrau, Gärtner, was man alles so braucht, damit man sozusagen seine 24 Stunden vernünftig aufteilen kann. So, und das finde ich das Tolle an diesem Role Model, dass da deutlich wird, hey, ja, es geht beides. Und wenn du das willst, brauchst du aber auch eine Konstruktion, auf die du dann auch ein Recht hast. Das finde ich immer ganz gut.
Bei den Role Model Veranstaltungen, also wir haben ja sehr viele schon ausgerichtet, und es sind bestimmte Tipps, die von den Role Models immer wieder kommen. Also einer davon ist, dass die Frauen auch aktiv den nächsten Karriereschritt einfordern. Mhm. Also die Role Models, die stellen ja selber ein, und die stellen einfach fest, dass die Männer früher kommen und sagen, ich bin bereit für den nächsten Karriereschritt, und die Frauen einfach eher warten, bis jemand auf sie zukommt.
Also müsste da auch noch so ein bisschen Eigeninitiative, sage ich jetzt mal, vielleicht noch gefördert werden, und dass das so ein bisschen auch ins Mindset reinkommt, ne? Also ich habe das Recht dazu, ich mache das und stehe da für mich ein, ne? Also ja, das klingt danach.
Genau.
Okay.
Genau. Den Mut einzufordern und auch in die Sichtbarkeit zu gehen.
Ja,
Ich würde gerne noch einen weiteren Begriff aufs Spielfeld werfen, der immer bei Männern, Gott, wenn man das immer so eine große Rolle spielt, das ist das Thema Netzwerk. Und da heißt es immer, Frauen können schlechter netzwerken als Männer. Ist das wirklich so oder ist das auch eine Mehr?
Ist totaler Quatsch, wenn du mich fragst. Ich glaube tatsächlich, Frauen können besser netzwerken. Aber, und jetzt kommt anders. Der große Punkt, aber anders, genau. Ja. Bei diesen Netzwerken muss man halt immer unterscheiden zwischen vertikalen Netzwerken und horizontalen Netzwerken. Ich glaube, wir Frauen sind super in diesen horizontalen Netzwerken. Ne? Wir haben Freundinnen, wir haben ja ständig jemanden zum Quatschen. Ne? Also wir sind, glaube ich, gut darin, uns irgendwie so ein Surrounding zu bauen aus Netzwerken, die uns gut tun. Ich glaube, wo wir Frauen besser werden können, sollten, ob wir das müssen, weiß ich gar nicht, sind diese vertikalen Netzwerke. Also Netzwerke zu Leuten, die uns einfach Schritte voraus sind. Ne? Dass wir das proaktiv angehen, das, was die Bianca gerade auch gesagt hat, dass wir da Sichtbarkeit erzeugen, ne? Dass wir auch immer wieder uns in die Männerrunden stellen und immer wieder sagen beim Vorgesetzten, hey, aber das war meine Leistung und hey, aber natürlich komme ich mit. So, die Frage ist, ob wir das wollen, ja, ob Frauen das wollen, ob wir, wie Männer immer so schön sagen, die Ecken auspinkeln wollen, ist ja so die Frage. Oder ob wir nicht sagen, nee, vielleicht haben wir unsere eigenen Regeln, ne? Vielleicht ziehen wir unsere horizontalen Netzwerke auch mit hoch. Dagegen spricht natürlich der altbekannte Thomas-Zirkel, das heißt, alle, die über uns sind, sind halt irgendwie männlich. Das heißt, die sind natürlich in ihren vertikalen Netzwerken viel erfolgreicher. Also zusammenfassend, ich glaube, wir Frauen können verdammt gut netzwerken, sogar besser als Männer. Ich glaube, wir sollten nur lernen, auch vertikal zu netzwerken. Also diese tollen Fähigkeiten auch einzusetzen, um diese Leitern zu bauen.
Ja, schönes Bild, Leiter bauen. Ja, ne, das kann man total sich gut vor Augen führen. Ja, dann gerne mal so einen Blick in die Zukunft. Wo steht denn Femtech so in 10 Jahren? Also irgendwann wäre es ja eigentlich ja schön, wenn man diese ganze Beratung oder Role Models vielleicht gar nicht mehr bräuchte, so ein bisschen ketzerisch auch gesagt. Aber wo seht ihr das so in der Zukunft?
Oder wie lange dauert es noch?
Ja, wie lange dauert es noch? Genau, ist auch gut gefragt, ja.
Also ich bin für meine optimistische Grundsatzeinstellung bekannt, aber ich kann vor der Realität die Augen nicht verschließen. Ja. Also es gibt ja immer vom Weltwirtschaftsforum jedes Jahr diese Analyse, was geschätzt wird, wie lange es dauert, bis es Gleichberechtigung weltweit gibt. Da wird gerade die Zahl genannt, 135 Jahre.
Oh Gott.
Das ist weltweit. Das ist ernüchternd, wenn man das hört. Aber wir müssen da gucken, wo wir herkommen. Also zum Beispiel 1977, da war ich schon 5 Jahre auf der Welt. Da war es gesetzlich in Deutschland noch verankert, dass die Frau nur arbeiten darf. Ich habe mir die genaue Begrifflichkeit rausgesucht, wenn sie das mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbaren kann. Also das ist einfach, wir haben viel erreicht, wir Frauen, aber wir kommen einfach auch aus einer Lage, wo wir wirklich diskriminiert waren. Mhm. Und es ist auch so, zum Beispiel das Wort Vorständin, das gibt es seit 2012 im Duden. Es ist noch nicht lange, es sind 10 Jahre, aber es ist jetzt drin. Da sieht man die Fortschritte. Also wir haben viel erreicht und es gibt auch noch viel zu erreichen. Und ich glaube auch, dass uns die sozialen Medien auch dabei helfen werden, weil Missstände einfach deutlicher sichtbar werden. Die Frauen vereinigen sich da in den sozialen Medien. Man sieht auch mutige, erfolgreiche Männer, die sich da zu Wort melden und Elternzeit einfordern. Es ist einiges geschafft, aber es gibt noch viel zu schaffen.
Okay.
Ja, ich glaube, ich bin sogar noch optimistischer als Bianca. Wenn wir nochmal zurückkommen zu dieser Frage, wo ist Femtech in 10 Jahren? Ja, ich glaube, es wird Femtech immer geben, weil wir Frauen gelernt haben, dass diese Netzwerke einfach toll sind. Ob es noch sozusagen Career Building braucht, also dass wir noch beschulen nach den Regeln der Männer, da mache ich mal ein ganz großes Fragezeichen dran, weil ich glaube, das hattet ihr ja gerade auch schon gesagt. Ich glaube, die Unternehmen tun Gutes daran, wenn es einfach normaler wird, dass Frauen auch ganz normal in diese Führungspositionen kommen. Und ich glaube, der Fachkräftemangel und dieses ganze Thema New Work und so weiter wird dem Ganzen nochmal so einen Push geben, dass ich wirklich glaube, in 10 Jahren leben wir in einer neuen Welt. Mal gucken, wir können es in 10 Jahren ja gerne
genau
dazu unterhalten.
Werden wir dann ja sehen, ne, wo toll wir stehen.
Das wäre gut.
Wenn ich dann hoffentlich meine eigene Stelle wegrationalisiert habe.
Ja, aber vielleicht gibt es dann ein neues Betätigungsfeld, möglicherweise mit Gender zu tun hat. Oder wenn dann, ich sag mal, die Diversity noch besser durchschlägt, dann brauchen die vielleicht auch ein bisschen Unterstützung.
Das kann
ich mir zumindest vorstellen. Ja. Wir tun uns ja mit solchen Sachen in diesem Land immer noch so unglaublich schwer.
Ja.
Das stimmt. Ja. Aber ich bin zuversichtlich.
Ja,
wir
auch.
Wir auch.
Ja, ja, genau. Ne? Wir haben ja da so ein schönes Beispiel gerade gehabt, wie schwierig das manchmal ist, aber auch von beiden Seiten. Ja. Das ist jetzt gerade kein schmackhaftes Thema, aber es ging um Toiletten. Ja. Der VDI macht ja Richtlinien, ja, und diese Richtlinien haben keinen gesetzlichen Charakter, sondern das sind einfach nur Beschreibungen, wie man etwas in seiner besten Form machen kann. Und dann haben wir natürlich auch, weil wir auch ein fortschrittlicher Laden sind, beschrieben, wie man eine Toilette für Diversity-Menschen macht. Daraus ist dann entstanden, wir wollen alle weiblichen Toiletten abschaffen.
Ja.
Und es gibt nur noch männliche Toiletten und diese Diversity-Toiletten. Und da haben wir natürlich übel Shitstorms erlebt hier von sehr, sehr vielen weiblichen Menschen hier in dieser Republik, die allerdings eine sehr, sehr drastische Art haben, ihren Feminismus nach außen zu tragen. Das war Hölle.
Ne? Ja,
aber also, ich sage nur, so schwierig sind solche Themen bei uns wirklich immer noch. Jetzt nicht gerade, war jetzt gerade kein schmackhaftes Beispiel, aber da tun wir uns noch sehr, sehr schwer.
Aber ein sehr wichtiges Beispiel, wenn ich das kurz einfügen darf. Also ich finde es sehr gut, dass Sie sich eingesetzt haben für Toiletten auch, also für diverse Toiletten.
Ja, wir haben einfach nur beschrieben, wie sollte so eine Toilette aussehen.
Wie man das aussehen. Auch bauen
kann. Ne? In der Richtlinie steht genauso drin, wie eine Herrentoilette aussehen soll und wie eine Frauentoilette aussehen soll. Aber eben jetzt eine dritte Form.
Ja, genau.
Aber das wird dann, das ist dann unter den Tisch gefallen. Aber wir setzen uns dafür ein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut, jetzt haben wir aber ganz die Thematik verlassen.
Ich wollte gerade sagen, und vielleicht brauchen wir auch da echt, ich glaube, gestern war das ja in den Nachrichten, dass diese große Diskussion war, wie viele Bauvorschriften und wie viele Vorschriften brauchen wir in Deutschland überhaupt noch. Ich glaube tatsächlich auch da, gerade Aachen liegt ja sehr nah an der holländischen Grenze, an der niederländischen Grenze. Ich glaube, es tut manchmal echt einfach so gut, über die Grenzen zu gucken und sich
mal mit Tellerrand,
genau, und den Pragmatismus, der in anderen Ländern herrscht, und da geht das Leben ja auch weiter, einfach auch mal als Vorbild zu nehmen. In Holland zum Beispiel hat man ja in ganz, ganz vielen Kneipen einfach eine Toilette.
Eine.
Und da geht jeder drauf und jeder verlässt es so, wie alle es weiter nutzen wollen würden. Und manchmal wünsche ich mir, ehe man anfängt, über dritte Toiletten in Deutschland zu diskutieren, wie wäre es denn, wenn wir damit einfach mal aufhören und sagen, wir haben Toiletten, Punkt.
Ja, da müssen wir ein bisschen von unserer Hysterie loswerden, denke ich mal.
Auch. Und dann könnte das einfacher werden.
Das passt aber auch genauso zum Thema Karriere für Frauen. Auch da müssen wir weniger hysterisch sein und etwas gelassen. Und zwar alle. Ne? Ja. Naja.
Ganz genau.
Okay.
Super.
Ja, ihr beiden, danke.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Das war schön, einen Einblick zu bekommen, was bei euch da alles passiert. Wir wünschen euch sehr, sehr viel Erfolg und möglichst viele Studentinnen, die sich dafür entscheiden, Karriere machen zu wollen und trotzdem privates und Familienleben damit unter einen Hut zu kriegen.
Das ist schön, ja. Ja, perfekt. Ja,
das war's für heute. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, dann schaut in unsere Shownotes. Da sind ein paar interessante Links drin.
Genau. Und bei Themenvorschlägen, Anregungen, Feedback, bitte schreibt uns an podcast@vdi.de oder teilt die Folge, kommentiert sie. Wir freuen uns.
Genau. Ja. Dann bedanken wir uns bei Anja Robert und Bianca Lenz und sagen für heute tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Gerne.
Vielen Dank. Tschüss.
Technik aufs Ohr. Bist du VDI-Mitglied und hast dir schon einen Zugang für die VDI Nachrichten Plus gesichert? Auf vdi-nachrichten.com findest du täglich aktuelle Plus-Nachrichten und ausführliche Artikel mit detaillierten Hintergrundinformationen, multimedialen Inhalten sowie spektakulären Bildstrecken. Stopp, du bist noch kein VDI-Mitglied? Dann haben wir hier etwas für dich. Für unsere Hörerinnen und Hörer bieten wir eine 3-monatige kostenlose Probemitgliedschaft an. Den Link dazu und weitere Informationen zu den VDI Nachrichten Plus findest du wie immer in den Shownotes zur Folge.